Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr da seid in der Pfarr und im Viertel. Das ist sehr klasse zu wissen, dass wir heute Morgen auch euch dabei haben hier in Walle. Ich möchte mit uns weitermachen im letzten Teil vom Galaterbrief. Wir haben ja einiges, ich glaube jetzt das ist der 14. Teil, wir haben ja einige Wochen und Monate im Galaterbrief verbracht und heute ist ein ganz besonderer Moment, das will ich gleich erklären, der für diesen Brief und für die Entwicklung dieses Briefes ungewöhnlich ist. Bevor ich da aber mit euch einsteige, mögt ihr nochmal mit mir aufstehen und ich würde gerne nochmal mit uns beten. Vater, danke, dass du in deinem Wort so deutlich bist, so freundlich bist, so klar bist, auch in dem, was du willst von unserem Leben, was deine Vorstellungen sind, wie Leben gelingen kann. Und ich bitte dich darum, dass jetzt beim gemeinsamen Nachdenken, dass du uns in unseren Gedanken lenkst, dass ich dein Wort gut erklären kann, dass die Worte, die da stehen, die Paulus geschrieben hat, für uns wirklich so deutlich sind, dass du es durch deinen Geist in unserem Leben so gebrauchst, dass sich Dinge verändern. Rede du jetzt bitte zu uns. Amen. Ich will mit euch an einer ganz anderen Stelle anfangen, nämlich das, was mich immer ein Stück auf der einen Seite irritiert, aber was mich auch fasziniert ist, dass das Leben grundsätzlich Spuren hinterlässt, und das sehr gravierend. Eigentlich wollte ich euch an dieser Stelle Bilder zeigen. Ich habe eine Fotoserie gefunden, wo Hunde und Herrchen zusammen fotografiert worden sind und wo ganz deutlich wird, welche Parallelen es gibt zwischen der Optik der Hunde und der Optik der Herrchen. Es ist sehr spannend, wenn dich das nachher interessiert. Christoph Schwabe heißt derjenige, der hat eine Serie rausgebracht, Hund-Mensch-Paare, also Hund-Mensch-Paare. Ich wusste das nicht genau, wie das mit den Rechten ist, ob ich das euch zeigen durfte und deshalb habe ich das gelassen. Ihr könnt das selber mal angucken. Es ist tatsächlich verblüffend, aber das nicht nur bei Hunde und Herrchen. Man kann den Eindruck haben, dass Ehepaare sich anfangen zu ähneln, wenn sie länger verheiratet sind. Nein, ich erwarte jetzt nicht, dass die, sagen wir, Ehepaare, die 30, 40 Jahre verheiratet sind, kurz aufstehen und dass wir sehen können, ob das auch wirklich stimmt, erwarte ich nicht. Aber was ich nur damit sagen will, ist, unser Leben, wie wir unterwegs sind, das hat seine Auswirkungen bis dahin, dass es sich im Äußeren darstellt. Und Paulus sagt in dem Text von heute, dass auch das Leben mit Gott seine Zeichen hat oder seine Zeichen haben soll, Auswirkungen hat. Paulus beschreibt das, wie das bei ihm aussieht, und er beschreibt das, wie das bei anderen aussieht. Und der Kern der Frage von heute ist, welche Dinge mein und dein Leben kennzeichnen, so dass es Auswirkungen hat, dass das sichtbar ist. Wer oder was färbt auf dein Leben, wer oder was färbt auf mein Leben ab, so dass man Ähnlichkeiten feststellen kann. Und die Hoffnung, Gottes Hoffnung bei mir und bei dir ist, dass sich Eigenschaften, Ähnlichkeiten ergeben zwischen uns und seinem Sohn Jesus Christus. Und die Frage ist also nicht, ob etwas abfärbt, das ist ziemlich deutlich, sondern was lasse ich zu, das auf mein Leben abfärbt und was lasse ich nicht zu? Ich möchte mit euch schrittchenweise durch diesen letzten Abschnitt aus Galater 6 durchgehen, nämlich mit drei Schritten. Und ich will meinen ersten Gedanken so sagen, es geht im ersten um die falschen Zeichen, um die falschen Abdrücke, um die falschen Spuren. Lest mit mir Galater 6 ab Vers 11. Seht ihr, mit was für großen Buchstaben ich den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe? Jene Leute, die versuchen, euch zur Beschneidung zu zwingen, tun das, um sich mit Hilfe dieser rein äußerlichen Sache Anerkennung zu verschaffen. Und eigentlich wollen sie damit nur der Verfolgung ausweichen, die mit der Botschaft vom Kreuz Christi verbunden ist. Es geht diesen Beschnittenen ja auch gar nicht darum, das Gesetz zu befolgen. In Wirklichkeit fordern sie euch nur deshalb zur Beschneidung auf, weil sie dann voll Stolz darauf verweisen können, dass ihr euch diesen äußerlichen Zeremonie unterzogen habt. Der besondere Moment in diesem Brief ist, dass Paulus anfängt, vorher hat er die Sachen diktiert, jetzt schreibt er mit eigener Hand. Und ihm ist das nochmal so wichtig, der Kern von dem, was er bisher beschrieben hat, ist ihm nochmal so wichtig, dass er das hier in ganz kurz zusammenfasst. Wenn du Christ bist und anderen versuchst zu erklären, was Christsein bedeutet, dann wird dir das auch oft so gehen, dass du immer wieder erklären musst, dass Christsein nichts mit äußerer Form zu tun hat. Letzten Donnerstag habe ich das wieder und auch gerne bei einem Besuch erklärt. Christ wird man nicht dadurch, dass man als Baby getauft worden ist. Christ wird man nicht dadurch, dass ich mich konfirmieren lasse. Christ wird man auch nicht dadurch, dass man sonntags morgens in die Kirche geht oder dass man die Bibel im Schrank hat oder dadurch, dass ich viel bete. Durch seinen Brief hat Paulus versucht, das immer wieder deutlich zu machen. Beim Christsein geht es zuallererst darum, diesem Jesus Christus zu vertrauen. Nämlich das zu vertrauen, dass er der einzige Weg in die Familie Gottes ist. Gott selber wirbt darum. Er auf ganz unterschiedliche Art und Weise, vielleicht ist das ein bisschen zu übertrieben, wenn ich sage, Gott bettelt darum, aber er setzt alles ein, damit wir verstehen, es gibt einen Weg in die Familie Gottes und er bittet dich, er wirbt darum, in seine Familie zu kommen. Und wenn das passiert, daraufhin gibt es innere Veränderungen. Es geht also beim Christsein nicht um irgendwie äußere Zeremonien, irgendwas, was ich tue oder besonders halt, darum geht es wenigstens nicht zuerst, sondern Christsein bedeutet zuerst eine innere Veränderung durch Jesus und daraus entsteht dann ein äußeres Verhalten. Und Paulus erinnert nochmal daran, welche falschen Abdrücke diese Lehrer gesetzt haben, welch ein Chaos sie veranstaltet haben und weshalb Paulus diesen Brief schreiben muss. Denn diesen Lehrern geht es im Grunde genommen nicht darum, was innerlich passiert. Diese Lehrer wollen, und das wirft Paulus ihnen hier vor, sie wollen nach außen hin gut dastehen. Ihnen geht es um ihr eigenes Ansehen. Ihnen geht es im Kern um sich selbst, um ihren eigenen Ruhm, ihre eigene Ehre. Und Paulus stellt zu Recht die Frage, warum predigen eure Pastoren? Warum übernehmen eure Leiter Verantwortung? Für sich oder für Jesus? Weil sie dann auf eine tolle Gemeindeentwicklung, auf irgendwelche äußere Zahlen verweisen können? Und ich will uns als Leiter fragen, egal ob du Pastor bist oder eine Arbeitsgruppe leitest oder eine Kleingruppe leitest oder den Kindergottesdienst oder wo auch immer du Verantwortung in Christusgemeinde übernimmst, schau in dein Herz und warum machst du das? Was ist dein Motiv? Und es ist spannend an dieser Stelle, in der Regel siehst du das dann, wenn es schwierig wird. Wenn sich nicht der Erfolg sofort zeigt, wenn es nicht so klappt, wie du dir das gedacht hast. Deshalb schreibt Paulus hier von Verfolgung. Wenn die Leute damals, sie hätten sagen können, wir sind auch so eine Gruppe von anerkannten Juden. Juden hätten keinen Stress gehabt im Römischen Reich. Weil das war eine anerkannte Religion, alles wäre gut gewesen. Aber weil sie Christen sind, weil sie sich so verhalten, deshalb droht diesen Leuten, was vielen Leuten bis heute droht, nämlich Verfolgung bis dahin, dass sie ihr Leben verlieren, weil sie an Jesus glauben. Aber ich glaube nicht an Jesus, damit mein Leben einfacher ist. Ich glaube nicht an Jesus, weil ich deshalb Vorteile habe. Paulus sagt, das wäre der falsche Abdruck, das falsche Zeichen, das wäre falsch beeinflusst in meinem Leben. Aber worum geht es dann beim Christsein wirklich? Das Zweite, der Grund für ein echtes Zeichen, ab Vers 14 in Galater 6. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Paulus schreibt hier von einem sehr interessanten Zusammenhang. Wo mein Stolz ist, da ist meine Religion. Vor einer Zeit spreche ich mit jemandem über den Glauben an Jesus Christus. Ich habe ihm ein Buch gegeben, weil er sich angefangen hat, da Interesse zu zeigen und so weiter. Er hat das Buch vielleicht das erste Drittel gelesen und dann ist er zu folgendem Ergebnis gekommen. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, weil es hat mich nachhaltig beeindruckt. Er sagt, Marco, das mit dem Glauben an Jesus, das ist nichts für mich. Ich glaube an den ersten FC Köln. Und er hat recht. Wo dein Stolz ist, das entscheidet, das zeigt sich dann in deinem Leben. Wo dein Stolz ist, da legst du Wert drauf, dass bestimmt dein Leben, das ist das, woran du glaubst. Wie kannst du wissen, wie deine Beziehung zu Gott ist? Und ich hoffe, du verstehst mich jetzt richtig, aber ich treffe immer wieder Christen, die erzählen, wie ihnen Jesus hilft. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber wie ihr Leben besser geworden ist durch Jesus und dass sie deshalb an Gott glauben. Jesus tut so viel für mich, er kümmert sich gut um mich, mein Leben ist so viel besser geworden durch Jesus. Ich sag dir, und ich weiß, dass das ein bisschen grob ist, aber im Grunde genommen hat diese Art zu glauben nichts mit dem Christsein zu tun. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich so meinen, aber wenn ja, dann bedeutet das im Grunde genommen, dass ich zuerst an mein Wohlsein glaube, zuerst an meinem, dass es mir gut geht und dass im Grunde genommen glaube ich zuerst an mich, dass ich ein nettes Leben habe und dass Christus ein netter Hilfsjunge ist für mich, mein Leben irgendwie besser zu machen. Aber das ist nicht Christsein. Wenn ich so glauben würde, ich hätte nicht verstanden, dass Gott Gott ist, dass es zuerst um ihn geht. Vers 14 nochmal, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus. Jesus, um ihn geht es zuerst. Er hat mich gerettet und das nicht, weil ich es irgendwie verdiene, nicht wegen meines guten Verhaltens, nicht wegen meiner guten Taten. Deshalb zeigt hier Paulus diesen krassen Gegensatz. Falsche Lehrer bilden sich etwas ein auf ihre Leistungen, dass sie etwas erreicht haben, dass sie etwas vorweisen können. Und Paulus sagt, ich weiß von mir, ich habe nichts vorzuweisen, dass ich auf nichts von mir aus stolz sein kann, als auf das, was Jesus schon längst getan hat. Wenn ich die gute Nachricht von Jesus verstehe und richtig begreife, dann verlasse ich mich, dass Gott mich unverdient liebt. Gottes Sohn Jesus Christus opfert sich, setzt sein Leben ein, erwischt damit oder er bietet mir an, meine Schuld wegzuwischen, zu vergeben. Und Gott lädt mich so auf diese Art und Weise ein, in seine Familie zu kommen. Er, Jesus, macht diesen Weg für mich am Kreuz frei. Und Paulus sagt, das hat meine ganze Konzentration. Nur das Kreuz von Jesus und das, was damit zusammenhängt, das hat für mich wirklich Bedeutung. Stolz? Dass Gott mich beschenkt hat, darauf bin ich stolz. Und das hat nichts mit mir zu tun, sondern dieser wunderbare Gott. Ich versuche das mal an einem Beispiel deutlich zu machen, wie sich das auswirkt. Ich weiß nicht, wie du das an dieser Stelle erlebst, aber viele Leute heute leiden tatsächlich unter einem ungesunden Selbstbewusstsein. Viele Leute leiden darunter, dass sie sich wertlos fühlen. Ich fühle mich unterlegen, fühle mich bedeutungslos, ich fühle mich nicht einzigartig genug? Und eines der verbreitetsten Ansätze, wie Leute damit heute umgehen, ist folgender. Und ich habe das nachgelesen, das ist eine ziemlich verbreitete Strategie und ich zitiere jetzt aus einem Artikel, der so angefangen hat. Stoppen Sie Ihr negatives Denken. Stoppen Sie sich selbst, wenn Sie immer sowas denken wie, ich blöde Kuh oder na toll, ich mache auch immer alles falsch. Konzentrieren Sie sich auf Ihre positiven Eigenschaften. Und dann geht es weiter in dem Artikel und die vorgegebene Übung dann ist, und ich zitiere weiter, setzen Sie sich vor einem Spiegel, in dem Sie sich gut sehen können. Schauen Sie sich selbst in die Augen und sagen Sie sich dann, mein Name, also Marco, du bist ein wundervoller Mensch, ein wertvoller Mensch und ich mag dich. Ich hoffe, durch diesen Text von Paulus wird der Unterschied deutlich. Entscheidend ist nämlich nicht, der entscheidende Unterschied ist nicht, dass ich mich toll finde, sondern das, was mein Leben komplett auf den Kopf stellt, ist, dass Gott mich liebt und dass er mich, dass Jesus durch das Geben seines Lebens, dass er mir deutlich gemacht hat, dir deutlich gemacht hat, so viel Wert legt Gott auf dich. Mein Wert liegt nicht in mir selbst, sondern in dem, dass Gott mir sagt, lass dir vergeben, komm in meine Familie. Ich liebe dich. Ich will mit dir unterwegs sein. Meine Identität liegt nicht in mir selbst, sondern in Jesus. Ich bin nicht stolz auf mich, sondern auf das schreibt Paulus jetzt hier, auf das Kreuz von Jesus Christus. Mein Wert, meine Würde, meine Bedeutung kommt von ihm, weil meine Identität, ich habe das von Jesus. Ich kann hoffnungsvoll und sicher und zuversichtlich sein und trotzdem wissen, wie sehr ich seine Vergebung und seine Liebe brauche, weil ich bin unvollkommen. Und Achtung hier, das macht den Unterschied, ob ich in Schwierigkeiten denke, Jesus, jetzt ist mein Leben zu Ende, niemand liebt mich. Oder ob ich denke, Jesus, mein Leben ist in deiner Hand, du liebst mich, du weißt, wie es weitergeht und ich vertraue dir. Glaubst du das? Deshalb steht hier, mein Glaube steht und fällt mit dem Kreuz Jesu Christi. Ich bin gerettet durch Jesus, nicht wegen mir. Jesus ist der, den ich brauche. Wo suchst du deinen Stolz? In deiner Familie? In deinen Kindern? In deinem Erfolg? In deiner Intelligenz? In deinem Wohlstand? Wo ist dein Stolz? Was ist das, was dein, wenn du am Schluss, wenn du einen Strich drunter machst, wo du sagst, Hauptsache das. Wo dein Stolz ist, da legst du Wert drauf. Das bestimmt dein Leben. Das ist das, woran du glaubst. Und wie ist das bei dir? Wenn du denkst, ich bin Christ, Marco, das ist nur eine theoretische Frage. Ich lass dir sagen, das stimmt nicht. Immer wieder ist die Frage, auch als Christ, hältst du das so, wie Paulus das hier sagt? Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Es gibt nichts, was wichtiger ist. Es gibt niemanden, alles, was mir passiert, aber Jesus ist der, der mein Leben entscheidet. Dadurch, dass ich meinen Wert durch Jesus mehr und mehr kenne, dadurch, dass mein Stolz, dass ich den im positiven Sinne mehr und mehr an Jesus festmache, kann mir das, was andere von mir denken und was sie mir antun, mehr und mehr egal sein. Der Anspruch der Welt auf mein Leben wird immer kleiner. Es gibt nichts mehr auf der Welt, das letzte Gewalt hat über mein Leben. Nicht, dass wir das falsch verstehen. Paulus sagt hier nicht, dass die Welt für ihn egal ist. Aber die oberste Bedeutung für ihn liegt nicht mehr in dieser Welt. Es geht nicht mehr darum, dass ich sage mal, den anderen durch einen besseren Urlaub übertrumpfen muss. Es geht nicht darum, dass ich den anderen zeige, wie was für ein toller Vater oder eine tolle Mutter ich bin oder dass ich mehr Freunde habe. Es geht nicht um Macht oder Einfluss oder Geld oder was auch immer. Die Macht dieser Welt ist durch das Evangelium von Jesus Christus zerstört. Wenn ich allein stolz auf Jesus bin, dann bietet mir diese Welt nichts Entscheidendes. Sie kann mir auch nichts Entscheidendes anhaben. Dann gibt es nichts in dieser Welt, das mich kontrolliert oder das ich haben muss. Und nicht, dass du mich falsch verstehst. Paulus sagt nicht, dass er sich von dieser Welt verabschiedet, dass diese Welt egal wäre. Paulus kann auch das Gute in dieser Welt genießen, aber die Dinge dieser Welt stehen nicht an erster Stelle. Sie bestimmen sein Leben nicht mehr so, wie es einmal war. Mein dritter und letzter Gedanke, und lass mich kurz meine Nase putzen. Ich habe das genannt Leben im echten Zeichen. Im Vers 15. Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist nur eins: ein neues Geschöpf zu sein. Allen, die sich an diesem Grundsatz halten, schenke Gott seinen Frieden und sein Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. In Zukunft soll mir niemand mehr mit diesen Dingen zur Last fallen, denn die Narben, die ich an meinem Körper trage, zeigen, dass ich im Dienst von Jesus stehe und an seinen Leiden teilhabe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch, liebe Geschwister. Amen. Beschnitten, unbeschnitten, irgendwelche religiösen Spielregeln, die ich einhalte oder die ich nicht einhalte, Paulus sagt, das bedeutet nichts. Ich kann mir darauf nichts einbilden. Ich treffe immer wieder Christen, die an dieser Stelle seltsam stolz auf die eigenen religiösen Leistungen sind. Ich telefoniere vor ein paar Tagen mit einer Person und sie ist, sagen wir, sie leidet darunter, dass sie gerne kontinuierlicher in der Bibel lesen würde. Aber immer wieder gelingt ihr das nicht. Und dann kommt eine Frage, die mich zutiefst erschüttert hat. Die Person fragt dann: Kann mich Gott trotzdem lieben? Nochmal, mein Christsein, mein Vertrauen auf Jesus ist die einzige Religion, wo es nicht darauf ankommt, dass du 5-mal am Tag betest, dass du irgendwann fastest, dass du meditierst, irgendwelche Yoga-Übungen machst, sondern auch nicht, dass du besonders viel spendest oder was es auch immer ist. Das macht dich nicht zum Christen. Die gute Nachricht von Jesus Christus ist, das Evangelium bedeutet, ich habe ein neues Verständnis von mir selbst, ein anderes Bild von mir, und dadurch fange ich an, mit den anderen Leuten um mich herum anders umzugehen. Und deshalb schreibt Paulus hier davon, dass ich ein neues Geschöpf werde. Das Evangelium bewirkt eine neue Motivation, eine komplett andere Motivation, das zu tun, was Gott will. Dankbare Liebe, die aus dem Glauben kommt, der auf das sieht, wo ich auf das sehe, was Jesus getan hat. Und diese Motivation verändert mich von innen nach außen. Es ist wie eine neue Geburt. Gott fängt an, mich zu verändern, meinen Charakter und mein Leben. Und deshalb schreibt Paulus, dieses Leben zeichnet sich aus durch Frieden und Erbarmen. Weil Gott mir das schenkt, gebe ich das weiter. Ja, und er schreibt davon, dass die Zeichen, die dieses Leben mit Jesus mit sich bringen, dass das nicht immer lustig ist. Wenn er hier schreibt von den Narben, die er hat, dann ist das nicht im übertragenen Sinne, sondern dann ist das etwas, worauf er wirklich verweist. Weil das ist, wie oft ist er geprügelt worden, halb tot rumgelegen. All das ist etwas, was er um Jesu Willen erlitten hat. Und das sind die Zeichen seines Lebens, dass das, was Jesus in ihm innerlich angefangen hat, dass das rausgekommen ist. Und das ist das, was sein Leben durch das Evangelium von Jesus, was ihn auszeichnet. Ich habe diesen Abschnitt gelesen und was mich dabei beschäftigt hat, und das vielleicht beschäftigt das auch euch weiter, ist die Frage, welche Zeichen sind an meinem Leben ablesbar. Zeichen des Friedens und des Erbarmens, Zeichen der Rettung. Was kann man, ich bin schon eine Zeit lang mit Jesus unterwegs. Hat mich Jesus und das Leben mit Jesus wirklich so geprägt, dass das bei mir ablesbar ist, dass das sichtbar ist, dass das wie ein Zeichen ist, was mein Leben ausmacht? Ist das wirklich so? Was für mich mein persönlicher Albtraum ist, ich bin jetzt, weiß nicht, mehr als 45 Jahre bin ich mit Jesus unterwegs. Für mich wäre das mein persönlicher Albtraum, wenn ich sagen würde, nach diesen 45 Jahren stehe ich im Grunde genommen auch an der gleichen Stelle wie an dem Punkt, als ich angefangen habe, Jesus zu vertrauen. Wenn das Zeichen von Jesus, wenn der Eindruck von Jesus, wenn das keinen Unterschied gemacht hätte. Wenn du an dieser Stelle denkst, ich möchte es anders, ich bin da gerade auf einer Spur, die hilft nicht oder die ist nicht Jesus gemäß, da bin ich ungehorsam. Das Beste, was ich dir sagen kann, ist, kehr um. Das Beste, was ich dir sagen kann, ist, rede mit Jesus darüber. Sag ihm hier an dieser Stelle, ich bin auf der falschen Spur, ich will das anders. Vielleicht hilft es, dass du jemanden dazu nimmst. Ich werde gleich noch einen Moment hier bleiben. Bei euch in den Standorten wird das bestimmt auch möglich sein, dass du jemanden triffst, mit dem du darüber reden kannst, wo du vertraulich sprechen kannst. Und vielleicht ist es dein Moment, Gott zu sagen, dein Abdruck auf mein Leben ist nicht so, wie ich will. Ich möchte es anders. Ich möchte, dass mehr Jesus in meinem Alltag sichtbar ist. Und dann will ich dir Mut machen, das Gott zu bekennen und ihn zu bitten, dass es anders wird. Soweit.